Das Beste wäre natürlich, wenn man dort was kauft, was direkt produziert wird.
Weil viele halt eher Massentourismus bevorzugen oder es gibt da nicht so viele Kunden, die eben Fairtrade einkaufen, aber es sind durchaus einige und der Hebel ist dann wieder gewaltig.
Die Erde ist so klein geworden mit den Möglichkeiten zu reisen, es ist einfach nicht wurscht, wie die Person in Ghana oder in Vietnam oder in Äthiopien lebt und arbeitet.
Souvenirs, Souvenirs. Fairer Handel und nachhaltiges Reisen. Mit Andreas. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für dich. Wir widmen uns dem Thema, das uns seit Beginn unserer Firmengründung beschäftigt, die positive Kraft des nachhaltigen Tourismus und des fairen Handels. Wie beeinflussen unsere Reisen und unsere Kaufentscheidungen das Leben von Menschen in verschiedensten Teilen der Welt? Welchen Unterschied macht es, ob wir authentische, handgefertigte Produkte erwerben oder industriell gefertigte Massenware aus China? Ich bin oft wirklich schockiert, wenn ich merke, wie wahnsinnig viel lokal typische Souvenirs weltweit in Wirklichkeit aus China stammen. All diese Kühlschrankmagnete, dort ist es relativ klar, aber es geht auch hin zu geflochtenen Körben bis zu anscheinend komplett authentischen Töpferwaren, Textilien und vielen anderen mehr. Ich habe da heute einen Spezialisten für dieses Thema eingeladen, den Andreas Reiter, einen langjährigen Freund und auch Bergkamerad, mit dem ich schon viele Skitouren und Bergabenteuer erlebt habe. Andreas ist aber nicht nur ein Bergsportler, sondern er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Helene, die aus Frankreich stammt, wie der Name schon sagt, den wunderbaren Fairtrade-Shop Chic Ethic am Grazer Dummelplatz im Zentrum unserer Stadt. Dort vertreiben sie fair gehandelte Waren, Mode, Einrichtungsartikel und Accessoires aus aller Welt. Aber genug der vorbereiteten Worte, jetzt einfach recht herzlich willkommen. Hallo Andreas.
Ja, hallo Christian. Danke für die Einladung.
Ja, hallo. Ja, magst du dich vielleicht zu Beginn des Podcasts unseren Hörerinnen kurz vorstellen, bitte?
Ja, viel hast du schon gesagt. Wir kennen uns vom Bergsteigen, wir haben super Bergtouren schon zusammen gemacht. Wir kennen uns schon lang auch von der Architektur, obwohl du ein bisschen älter bist als ich, aber wir sind uns bei der Architektur schon über den Weg gelaufen. Und sonst komme ich einerseits aus der Architektur, also vom Design und von der Ästhetik und vom Planen her, aber andererseits bin ich schon sehr lang mit dem fairen Handel verbunden, seit meiner Teenagerzeit eigentlich. Ja. Ich bin ja Grazer und in Graz in die Schule gegangen und da hat mein Religionslehrer mich damals zum fairen Handel gebracht.
Da arbeitet man dann ehrenamtlich mit in Weltläden oder so? Oder
wie genau, war der Start, am Anfang ehrenamtlich in Weltläden, da war ich auch in Graz-Oppmann und dann durch den Beruf haben wir dann mit den Weltläden gearbeitet in Österreich und in Deutschland und dann, das erzähle ich vielleicht später noch, dann sind wir eben zu einem eigenen schönen großen Geschäft in Graz gekommen, sind einzigartig in Österreich, also das ist wirklich der größte Fairtrade-Shop in Österreich und es kommen auch viele Wiener und Wienerinnen zu uns.
Echt wahr? Also ich weiß, dass er riesig ist und schön ist, also das
Architektentum,
aber ja.
Das macht uns schon stolz, wenn dann sozusagen die Menschen aus der Hauptstadt, die ja selten in die Provinz fahren, dass die extra zu uns kommen und bei uns einzukaufen.
Voll cool. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir ja schon über Architektur geredet, das ist ja auch etwas, was uns verbindet. Ich bin ja auch studierter Architekt auf Abwegen und jetzt Reiseveranstalter und du hast eben, und auch deine Frau hat, glaube ich, Architektur, also weiß
ja,
ich,
genau,
hat
Hélène, Architektur studiert. Hélène, ja, genau, Hélène hat auch Architektur studiert und wir sind ein Phänomen, Hélène und ich, ein soziologisches Phänomen, sage ich immer, wir sind ein Erasmus-Paar, also das europäische Stipendium Erasmus und wir sind so ein Paar und haben auch zwei Erasmus-Kinder in die Welt gesetzt, zwei von 1 Million Erasmus-Kindern inzwischen.
Okay, also diese Studentenaustauschprogramme oder genau, Erasmus, ja, dort habt ihr euch kennengelernt.
Genau. Wo? In Barcelona.
In Barcelona.
Ah, und haben 1,5 Jahre lang Spanisch miteinander gesprochen.
Wow, und inzwischen kann die Hélène super Deutsch.
Ja, klar, und, arbeitet hier. Ja, ich habe Französisch
hier
gelernt.
Hier und ihr macht zusammen diesen wirklich großartigen Shop, ist fast übertrieben, dieses wirklich tolle Geschäft, ja, werden wir immer drüber reden. Ja, und wie gesagt, wir gehen eben zusammen viel wandern, Skitouren und da habe ich mir gedacht, den Andreas, den möchte ich einfach interviewen, weil, wie wir bei der Vorbesprechung gesagt, unsere Gäste, deine Kunden sind sehr ähnlich, Leute, die auf Qualität schauen, und dass wir uns da wirklich einmal in der Tiefe auseinandersetzen mit, was ist denn authentisch, was sind echte Souvenirs oder Handwerkskunst, weil es ist ja nicht immer so einfach.
Genau, das ist ein super Thema.
Ja, bevor wir aber reinstarten, möchten wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Der Podcast soll ja auch so über die Menschen gehen. Wie startest denn du so in deinen Tag, Andreas?
Oh, ganz unterschiedlich, je nachdem, ob ich am Vortag gefeiert habe oder nicht, was immer seltener vorkommt. Aber heute zum Beispiel war natürlich super aufgeregt, weil der Podcast da ansteht. Ja. Also ich bin aus dem Bett gesprungen unter die Dusche, habe Zähne geputzt und habe mich aufs Fahrrad geschwungen.
Echt?
Und dann habe ich was ganz Tolles gemacht, das darf ich fast nicht laut sagen. Mhm. Ich bin wie fast jeden Tag illegal mit dem Fahrrad durch den wunderschönen Grazer Stadtpark gefahren. Mhm. Begrüßt dort meistens meinen Lieblingsgärtner. Fahre meinen Lieblingsbäumen vorbei und bin dann nach 3 bis 5 Minuten am Dummelplatz in unserem Shop.
Du lebst ja quasi im Herzen von Graz in der Stadt drinnen, nicht am Stadtrand.
Genau.
Ja.
Genau.
Gleich am Stadtpark.
Genau, ja. Und habe vor vielen Jahren das Auto durch ein Lastenrad ersetzt.
Mhm.
Also bin meistens mit einem roten Lastenrad in Graz zu sehen.
Ja, mit dem sind wir jetzt auch von der Vorbesprechung hierher geraten.
Genau.
Ja, genau. Ja, jetzt gehen wir rein ins Thema. Ich muss ja sagen, also ich bin jetzt seit 3 Jahrzehnten im Tourismus und erst in den letzten Jahren hat sich mein Blick noch weiter geschärft. Ein in Österreich berühmter Schriftsteller, der Ilija Trojanow, hat einmal geschrieben, dass wie viele Souvenirs aus China stammen. Und dann habe ich einfach auch in unserem Herzland Marokko in Marrakesch einfach angefangen, vor einigen Jahren nachzuforschen. Ich habe in Läden einfach gefragt, was ist denn da jetzt aus China? Und dann war es wirklich spannend, es ist so eine Mischung gewesen. Also da auf der rechten Seite diese Töpferwaren, die kommen aus Marokko und diese Textilien. Und auf der linken Seite die Kühlschrankmagneten, die Flaschen und viele andere Sachen, die importieren wir natürlich aus China. Und da gibt's, mein Cousin ist Importeur, also das ist eine gut geschmierte Handelsbeziehung im Tourismus und das wird immer riesiger.
Ja, klar, alle wollen ein Geschäft machen.
Ja.
Und ich habe das auch gesehen, wir sind auch viel unterwegs, Len und ich, also nicht nur, weil wir gern reisen, sondern auch, wir fahren oft zu unseren Projektpartnerinnen. Wir waren gerade in Ghana, sind also frisch zurückgekommen.
Ja.
Frisch zurück von einem großartigen Frauenprojekt in Ghana. Und man sieht natürlich überall auf den Märkten Produkte von weit her, ja, also Massenprodukte, wie du gesagt hast, aus China, wobei China oft schon zu teuer ist, also jetzt ist schon eher Vietnam, Kambodscha, Indien auch sehr viel und es ist wirklich schwierig, da die auseinanderzuhalten von echten, authentischen, vor Ort produzierten Handwerksprodukten.
Ja, es schaut wirklich, also auch beim Schmuck, oder? Also du kriegst von Georgien bis Nepal, ich weiß ja, ich reise viel und ich denke mir, das schaut alles überall ähnlich aus. Das kommt aus der gleichen Quelle.
Genau.
Und ich muss sagen, vor Jahren ist es mir ja selber passiert, ich komme hinterm Annapurna nach Muktinath und sehe dieses wunderschön bestickte Kaschmir-Wolltuch, das ich sofort für meine Frau als Souvenir gekauft habe. 2 Jahre später sehe ich das gleiche Tuch in der gleichen Fasson in Georgien auf dem Markt als einheimisches Produkt. Und da denke ich mir, schon wieder reingefallen.
Genau. Oder ein Klassiker sind diese Seiden-Paisley-Schals. Also das Paisley-Muster, die findet man auch überall. Die sind halt aus, zu 99% würde ich sagen, kommen die aus Indien, aus irgendeiner großen Fabrik.
Ja, was macht das? Also man kauft so Souvenirs, man hätte gern was, was vor Ort ist, was einen erinnert, aber so industriell gefertigte Produkte, die tun ja was. Wie sind da die Hintergründe? Beleuchten wir das ein bisschen gemeinsam?
Ja, wie gesagt, einerseits verstehe ich den Händler, also meistens sind es ja Händler, die man findet, also deshalb sage ich Händler, also den Händler vor Ort verstehe ich, weil der will einfach Geld machen. Ja. Also den interessiert es jetzt nicht unbedingt, ein authentisches Produkt von einem Handwerker vor Ort zu verkaufen, der will einfach Geld machen. Und wenn das Produkt aus China billiger ist als das ähnliche oder gleiche Produkt vom Handwerker nebenan, dann nimmt er das einfach das Produkt aus China. Ist einmal so. Also da geht es einfach um Geld. Das ist der Punkt. Und was wir auch merken in Europa, wir werden halt überschwemmt von günstiger, billiger Massenware. Also das Thema stellt sich in Europa ja auch mit dem Handwerkssterben. Das kennen wir, also ganz viel
Handwerk. Bei uns auch viel Onlinehandel, Temu und Co.
Genau, ja. genau. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt ein Mitbringsel finden will, dass man den Lieben zu Hause mitbringt vom wunderschönen Urlaubsort, dann muss man echt sehr genau hinschauen, was es wirklich ist. Und da gibt es ein paar, würde ich sagen, ein paar Tipps vielleicht, die ich geben kann, aber es bleibt immer schwierig.
Ja, also ich glaube, was ich so merke ist, also ich habe das im Fall Marokko, dass man wirklich fragt, oft kriegt man natürlich, du sagst, in Indien sind sie besonders gut, tolle Geschichten, es ist alles nachhaltig und alles kommt nur vom glücklichen Schaf und das sind natürlich Geschichten, die oft Lügen sind, sagen wir es, wie es ist. Aber es ist schon gut, das einfach so ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, was gibt's denn vor Ort? Der riesige Töpfermarkt im Oman, also unsere Guides sind dann natürlich auch eine große Hilfe, die die Gäste beraten, wo unser Guide sagt, es gibt keinen Töpfer im Oman, das ist alles aus Indien importierte Ware, weil das in so einem reichen Land gibt es fast kein Kunsthandwerk. Also dass man einfach fragt Leute, ein bisschen schaut und schaut, was gibt's denn? Oder auch ein bisschen schaut, wo gibt's einen Produzenten, oder? Dass man näher an der Quelle kauft.
Genau. Also das wäre jetzt eher mal ein Tipp oder ein Hinweis, den ich geben kann. Man sollte sich vielleicht wirklich erkundigen, was typisch ist für das Land. Ja, also welche Materialien sind typisch und welche Handwerkstraditionen gibt es in dem Land. Wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich schon mal recht gut unterscheiden, was ist wahrscheinlich oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von hier und was nicht. Ja, also gerade weil du Marokko gesagt hast, Marokko ist typisch Lederverarbeitung, also diese klassischen Babusch, die Lederbabusch bekommt man dort. Dann gibt es diese wunderschönen großen Laternen, das ist auch typisch marokkanisch, so Metall, genau, diese Blechverarbeitung, Handwerk, genau. Diese schönen ausgestanzten Sachen, das ist auch typisch marokkanisch. Dann vielleicht noch die ganzen gewebten und geknüpften Teppiche, auch typisch marokkanisch.
Unter Anführungszeichen Berberteppiche, Flachgewebe oder geknüpft, ja.
Genau, aber wenn ich dann irgendwas ganz anderes finde, dann würden sich bei mir schon so große Fragezeichen im Kopf stellen. Ja.
Oder wenn es überraschend billig ist, ist das auch, du sagst manchmal, wenn man direkt kauft, kann es sehr günstig sein, aber zu billig ist natürlich oft, muss man Fragezeichen stellen.
Genau, der Preis kann natürlich auch ein Hinweis sein, ganz klar.
Was gibt es sonst noch? Wir haben geredet, also in Marrakesch weiß ich, da gibt es ein staatliches Kunsthandwerkszentrum, wo sie garantieren. Wie schaut es denn mit solchen Sachen aus?
Ja, das Beste wäre natürlich, wenn man dort was kauft, was direkt produziert wird.
Ja.
Also wenn man wirklich sieht, da ist die Werkstätte daneben und dort wird gewebt oder geknüpft oder Metall bearbeitet und dann gibt es einen kleinen Verkaufsraum und dann kommt praktisch das Produkt direkt von der Werkstätte in den Verkaufsraum und wie gesagt, ich kann die Werkstätte besuchen und sehe einfach, dass das da gemacht wird. Also das ist die beste Variante, die sicherste Variante.
Oder auch bei Nahrungsmitteln, ne? Der Olivenölbauer oder Wein oder Käse oder was auch immer,
Landwirtschaft. Genau, ideal. Ja. Also typisch die Agriturismo in Italien, die sind natürlich super.
Genau.
Genau, also das ist die beste Variante. Du hast angesprochen, diese
so Zentren, staatliche Kooperativen oder staatliche.
Das ist schon eine gute Möglichkeit, da haben wir auch einige besucht. Also in Tunis haben wir sowas gesehen. Das sind dann so Handicraft Center, heißen die dann oft. Gibt schon lange und da garantiert eine seriöse Institution, also Staat oder große internationale NGO, garantiert dann, dass diese Produkte ordentlich gemacht sind und also vor Ort gemacht sind und eine gewisse handwerkliche Tradition und Kultur präsentieren. Das ist schon eine gute Variante. Oder was wir auch gesehen haben auf unseren Reisen, alte Fairtrade-Organisationen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, die meistens dann in Hauptstädten Produkte von unterschiedlichen Kooperativen verkaufen.
Ja,
also Klassiker ist Kraft Link, heißt die Organisation in Hanoi in Vietnam. Die haben Produkte von über 50 unterschiedlichen Volksstämmen und Handwerkskooperativen aus Vietnam. Also Vietnam, du weißt es sicher, Christian, da gibt es ganz, ganz viele Volksstämme und auch verschiedenste Sprachen verstreut im Land und teilweise im Urwald. Genau. Und die haben dort von den unterschiedlichen Volksstämmen und Kulturen dann die Produkte und können das dann auch Touristen, die hinkommen, verkaufen. Das ist eine super Sache.
Also man hat schon eine Verantwortung oder eine Rolle als Konsument, wo man quasi schaut, dass man, wenn man wohin reist, also unsere Gäste sind ja, man möchte ja quasi ein Land authentisch erleben und da gehört schon auch bei den Souvenirs, bei den Mitbringsel, wie man einkauft, das gehört irgendwie dazu. Was ist denn da, vielleicht, dass wir ein bisschen reden, was sind denn die Vorteile oder warum soll man denn authentische Souvenirs kaufen?
Naja, es ist schön, was mitzubringen einfach. Mhm. Also ich bin ja eher ein Einkaufsmuffel, also obwohl ich jetzt ein Geschäft habe mit meiner Frau schon lang, ich kaufe ungern ein für mich. Also ich bin eher Einkaufsmuffel und wenn, dann kaufe ich gern hohe Qualität ein. Mhm. Das deckt sich auch mit dem, was wir machen natürlich. Also wir stehen einfach beide auf Qualität, kaufe aber ungern ein. Jetzt war ich gerade in Ghana und da haben wir gedacht, eigentlich will ich jetzt nichts mitschleppen im Rucksack. Ja? Also ich will ja immer mit leichtem Rucksack reisen und so. Und dann haben wir gedacht, ah, es wäre doch schön, unseren Kindern was mitzubringen. Und dann habe ich im Ghana am Strand einen super sympathischen Maler kennengelernt, der hat dort wirklich seine Bilder ausgelegt am Strand. Und dann habe ich einmal geschaut und dann habe ich am nächsten Tag noch geschaut und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und dann haben wir halt Preis verhandelt und so. Und dann habe ich wirklich 4 Bilder eingekauft von dem. Und das ist einfach cool. Ja, weil der... Der lebt dort vor Ort von seinem, von seiner Kunst. Es waren ja wirklich schöne Bilder, also ein bisschen naiv, aber wunderschöne Farben und so. Also nicht so klassische, schnell fabrizierte Sachen, wirklich schöne Bilder. Und er hat erfreut gehabt und ihr befreut gehabt und ihr habt den Kindern zu Hause, also in Graz, wieder zeigen können, das Foto, wie ich mit ihm drauf bin und habe gesagt, der hat das gemalt für euch. Ja? Ihr habt jetzt die Bilder von dem da hängen. Und das finde ich einfach cool.
Ja, also ich finde auch, es geht da viel so um Begegnungen, jetzt wenn man in Marrakesch was kauft in einem Shop, wo man dahinter sieht eben die Schuhmacher, die das produzieren, die ganzen Geschichten dahinter, man nimmt da Teil der Kultur mit, oder? Also
genau.
Und auch Geschichte und muss man auch sagen, man unterstützt auch, man schafft Arbeitsplätze und nicht irgendwo in einer Fabrik paar tausend Kilometer entfernt, sondern dort, wo man hinreist und schafft dort auch Chancen. Also angefangen von Bildung bei Fernhandel, das spielt ja alles eine Rolle. Nicht? Da kannst du uns vielleicht eh noch erzählen, weil fairer Handel, es geht ja nicht nur ums Produkt, um die Arbeitsbedingungen, um Bildung, das ist ja ein großer Bereich.
Aber ich möchte vorher eine andere Dimension einbringen beim Handwerk, weil das ist mir auch so ein Anliegen in Europa mit dem Thema Handwerkssterben. Ich finde, Handwerk ist ein echtes Kulturgut. Also wenn ein Handwerk ausstirbt, dann verliert man einfach manchmal jahrhundertealte Kultur. Das finde ich in Europa so dramatisch. Ich war zum Beispiel wirklich traurig, wie diese fantastische Glaswerkstätte in Bernbach bei Graz zugemacht hat, weil diese Glasbläser dort, die komplizierteste Dinge aus Glas gemacht haben, das waren echte Künstler. Und Handwerk wird nicht über Bücher weitergegeben, sondern von Generation zu Generation wird Handwerk vor allem gezeigt und geübt.
Das ist ein Know-how, das dann verloren
geht. Genau, und wenn das wie mündliches Weitergeben von Geschichten, wenn das nur einmal unterbrochen ist, ist die Kunst des Handwerks weg. Deshalb ist es so wichtig, meiner Meinung nach auch aus einem kulturellen Blickwinkel heraus, also Erhaltung von Kulturgut, ist es so wichtig, dass man Handwerk pflegt. Und dass Handwerkstraditionen weitergegeben und auch weiterentwickelt werden.
Und das da kann man beitragen, wenn man quasi vor Ort sich sozusagen schlau macht und wirklich authentische Sachen findet, kauft, wertschätzt und sich da damit auseinandersetzt.
Genau, weil im besten Fall kauft man nicht nur ein schönes Ding, das man zu Hause verwendet oder jemandem zu Hause schenkt, sondern man schafft auch Arbeitsplätze vor Ort und man erhaltet ein wirklich Jahrhundert altes Kulturgut und eine jahrhundertealte Handwerkstradition. Also es gibt mehrere Themen in dem. Bereich.
Ja, in Nepal habe ich das ein bisschen mitbekommen, weil da waren ja die Königsstädte so in den 70er, 60er Jahren ziemlich marot und dann hat es so Projekte gegeben und da hat man gemerkt, diese, also gibt es ja so ganz komplizierte Ziegelteile, die extra gebrannt werden, das war alles schon ziemlich verloren. Da hat man erst müssen dann angefangen, Menschen zu schulen, alte Menschen zu finden, die das noch können und hat da die Tradition Gott sei Dank wieder belebt, dass man diese alten Häuser überhaupt renovieren konnte dann. Also genau. Das ist voll ein wichtiges Wissen der Menschheit, oder?
Genau.
So Handwerk, ja.
Ich habe ein super Beispiel aus Europa und ich erzähle das deshalb, weil es wirklich fast alle kennen. Es gibt natürlich auch Beispiele aus Entwicklungsländern, aber dieses Beispiel kennen wirklich alle. Murano bei Venedig, ja? Also höchste Glaskunst in Europa. Mhm. Das ist deshalb so schön, weil einerseits dieses jahrhundertealte Handwerkswissen des Glasblasens und Glasmachens auf höchstem Niveau weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Mhm. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass wirklich wunderschöne Dinge entstehen und auch moderne Dinge. Also sie machen jetzt nicht immer das Gleiche seit Jahrhunderten, also immer den gleichen Kitsch praktisch, immer die gleichen Sachen, sondern es wird wirklich super weiterentwickelt. Klar kann man auch den klassischen Dom kaufen in Glas und so, aber es gibt auch wunderschöne moderne Dinge, die in Murano gemacht werden.
Sehr schönen Schmuck.
Sehr schönen Schmuck. Dann, wenn ich hinfahre, habe ich die Geschäfte und kann aber gleich nebenan sehen, wie das gemacht wird. Das heißt, ich weiß sofort, wer macht das. Ich kenne sogar vielleicht die Person, sehe die Person, die mein Stück, das ich dann kaufe, gemacht hat. Das ist ein nächster Aspekt. Und ich habe kaum einen Zwischenhandel. Das heißt, das, was ich zahle, kommt zum großen Teil wirklich bei den Produzenten an. Also das ist für mich so ein super Beispiel, wie es idealerweise laufen soll.
Also, dass man beim Reisen einfach die Chance hat, an die Quelle zu kommen und auch was zu lernen, oder? Also, was mitzubekommen, wie wird es produziert?
Genau, man direkten lernt. Kontakt zu den Menschen zu haben, ein bisschen was zu lernen über die Handwerkstradition, Handwerk, das sich weiterentwickelt und modernisiert, also praktisch das Feuer halten und weiterentwickeln. Ja?
Und es hat ja durchaus einen wirtschaftlichen Aspekt. Also ich weiß nur von unserer Geschichte, von unserem Business, von unserem Geschäft, dass ein Tourist im globalen Süden bis zu 8 Arbeitsplätze schafft. Also der nachhaltige Tourismus, wenn er gut gemacht wird, hat wirklich einen großen Hebel. Wie ist denn die wirtschaftliche Bedeutung vom nachhaltigen Handel und vom nachhaltigen Handwerk? So im Rahmen der Weltwirtschaft oder was ist denn da die Bedeutung?
Ja, also erstens, das glaube ich dir sofort mit dem Reisen, weil, wie gesagt, wir waren gerade in Ghana und dann zum Schluss an einem wunderschönen Strand mit einem sehr schönen Projekt auch, das zwei Holländer betreiben und da wird das halbe Dorf beschäftigt. Mhm. Ja? Also erstens die Gärtner, dann in der Gastronomie, in der Rezeption, zum Reinigen, die Fischer, die hinausfahren, verkaufen ihren Fisch. Also das wird alles dort lokal hergestellt und auf lokale Arbeitskräfte zurückgegriffen. Und das ist ja wirklich ein bitterarmes Dorf rundherum. Und dieser Arbeitgeber schafft dort super Arbeitsplätze. Also das wäre echt so ein ganz ein tolles Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Die Bedeutung des fairen Handels weltwirtschaftlich ist minimal. Also ich glaube, der faire Handel macht weniger als ein Promille aus, weltwirtschaftlich.
Okay, das klingt nicht viel. Ne?
Ist echt nicht viel. Ist also statistisch echt vernachlässigbar. Ja? Also eigentlich könnte man sagen, das ist so vernachlässigbar, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat, da überhaupt das zu machen, also fairer Handel. Ja. Aber das erzähle ich, statistisch betrachtet. Ja. Aber das ist der Unterschied zwischen Statistik und konkreten Personen und Menschen. Weil allein von dem, was wir machen in unserem Shop, können tausende Familien weltweit korrekt leben.
Tausende nur von eurem Shop?
Nur von unserem Shop.
Unglaublich.
Genau. Nur von unserem Shop. Tausende Familien. Statistisch ist es noch immer vernachlässigbar. Aber für diese konkreten 1000 Familien heißt es ein ganz anderes Leben führen. Die können sich ein Zuhause leisten, die können die Kinder in die Schule schicken, die können, wenn sie krank sind, zum Arzt gehen und sie können sich was auf die Seite legen für die Pension. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Deshalb sage ich immer, bitte nicht die Statistik anschauen, sondern schauen, welche konkreten Schicksale stehen dahinter. Das finde ich ganz wichtig.
Sich so an positiven quasi Beispielen, die es ja ganz konkret gibt und die man ja quasi ganz direkt verursacht durch sein Einkaufen. Also ich habe da ja auch so eine Geschichte, in der Covid-Zeit war ja bei uns in der Reisebranche eine sehr düstere Zeit und wir haben da aber großartige Unterstützung von unseren Reisegästen bekommen, indem sie was gespendet hat, dass wir in Marokko, in Nepal und in vielen Ländern unsere Guides und unsere mit dem Tourismus beschäftigten Menschen unterstützen konnten. Und da haben wir dann, hat die Brigitte in Marokko so eine Listen gemacht. Und irgendwie war sie schon weit über 100, nur Menschen, die direkt von unserem Geschäft leben. Und da haben wir noch gar nicht die Handwerker, die im Hotel die Rohre reparieren oder die Händler und noch sehr wenig die Hotelangestellten, wo wir wohnen drinnen, sondern es war der Mandelbauer, dem wir die ganze Jahresernte abkaufen, der Safranbauer, dann natürlich die Transportunternehmer, die für uns fahren, die Guides. Und das waren weit über 100 Leute, die alle Familien haben, also hunderte Leute, die ganz direkt nur von unseren Marokko-Reisen leben und es ist eins von 80 Ländern, also man hat da schon als Konsument einen großen Hebel und verändert bei so einer kleinen Firma wie bei uns oder bei euch das Leben von tausenden Menschen mit seiner Konsumentscheidung, oder? Das muss man sich schon so quasi im Kopf behalten, ja? Ja.
Genau, genau. Und die Summe von vielen Einzelunternehmern macht ja dann wieder auch eine große, was Großes aus.
Ja, ist dann schon eine Bewegung. Und so sind wir dann schon so in einem ähnlichen Feld drinnen, wo man wirklich Menschenleben ändert und einen Unterschied macht mit dem, wie man konsumiert. Ja.
Ich finde es aber ganz einen wichtigen Punkt und eine wichtige Grundhaltung, ja, dass man sagt, dass man sich klar ist, in welchem Umfang kann ich was zum Positiven verändern. Ja, also ich kann jetzt nicht die Welt verändern und du wirst die Welt auch nicht verändern, aber ich kann die Welt für eine gewisse Personenanzahl verändern. Und das ist so wichtig, ja? Weil wenn ich sage, ich will die Welt verändern, dann ist es zu groß, dann ist die Chance groß, dass ich sage, es gelingt mir nie, du gar nichts. Ja? Also dann verfällt man in so eine phlegmatische Haltung, so eine Haltung zurück, okay, na, es hilft dir alles nichts. Also wichtig finde ich, diese Einstellung, ich verändere dort etwas in dem Rahmen und dem Umfang, wo ich wirksam sein kann. Und in unserem Fall ist das halt für wirklich tausende Familien.
Nein, es ist immer, also wenn man sich mit den Zahlen, ich habe das von einem Tourismusprofessor, dem Christian Baumgartner, mit dem wir immer wieder zusammenarbeiten für Workshops, diese Zahlen einmal gehört. Also die sind dann schon wieder ermutigend. Es gibt zwar eben nicht so viele Kunden im nachhaltigen Tourismus, weil viele halt eher Massentourismus bevorzugen oder es gibt da nicht so viele Kunden, die im Fairtrade einkaufen, aber es sind durchaus einige und der Hebel ist dann wieder gewaltig.
Genau. Wobei ich sagen muss, die Entwicklung ist ja so, ich bin ja schon lang dabei, also ich bin jetzt über 50 und bin dazugekommen so im Alter von 15 Jahren zum Fernhandel, eben über damals für meinen Religionslehrer. Ja. Und damals war das ja Thema für Spinner, muss man sagen. Also es war ganz eine kleine Gruppe, eher so entweder aus der religiösen oder aus der 68er-Ecke kommend, haben sich dafür interessiert und sind dann halt mit Jute-Taschen und genau, ja, also so eine ganz alternative Ecke. Und wenn man sich das anschaut, hat sich es ja wirklich sehr verändert. Also dieses Thema ist echt, würde ich einmal sagen, in einer gebildeten Mittelschicht angekommen, auch dank vieler Fernsehsendungen und Dokus und Berichten. Also die Leute wissen, wenn sie sich ein bisschen informieren, wissen Bescheid, was einfach abläuft in den Industrien der Entwicklungsländer und in den Fabriken der Entwicklungsländer. Und da hat sich echt einiges geändert.
Also das wäre eh schon, du greifst meiner nächsten Frage vor. Chic Etique heißt ja euer Laden. Deine französische Frau hat dann natürlich bei der Namensgebung, denke ich mir, steht da dahinter. Und dieses Chic zeigt ja auch schon so die Veränderung, oder? Es geht nicht mehr um, entschuldige, wenn ich so salopp sage, Müsli und kratzige Wollpullover, sondern es geht schon um Qualität und um Chic, wie der Name sagt, oder? Was hat sich da verändert in den letzten Jahren? Ja. Reden wir dann noch ein bisschen weiter.
Der Unternehmensname erzählt ziemlich viel über unsere Geschichte. Und das Schick kommt sicher auch von unserer Architekturseite, natürlich aus dem Französischen auch, wegen Hélène, die ist ja in Paris aufgewachsen und hat eine Mama, die immer sehr viel Wert gelegt hat als Pariserin auf Schick. Ja. Das hat die Hélène natürlich geerbt, also Schick, Schick, Schönheit, Eleganz ist schon sehr, sehr wichtig. Das kommt von daher, aber kommt auch von der Architekturseite her natürlich, wenn wir uns viel mit Planung und Ästhetik und schönen Dingen beschäftigt haben.
Entschuldigung, ich wollte nur dazwischen für unsere Hörerinnen, ihr habt ja Weltläden auch geplant und ausgestattet, da kommst du ja glaube ich auch her.
Genau, wir haben, also wir waren ja dann 15 Jahre selbstständig in Architektur, vor allem im Innenausbau, in der Innenplanung und auch technischen Innenausbau und haben Weltläden in Österreich und Deutschland beraten und viele Planungen gemacht. Und was uns da aufgefallen ist, war halt wirklich dieser Mangel an Eleganz und Schönheit. Da gibt es eine Geschichte, die für mich so einprägsam war. Eine Kaffeebäuerin aus Guatemala ist einmal gekommen auf Besuch, in ihrem traditionellen Gewand, sehr beeindruckende Person, und geht halt durch die Stadt und besichtigt halt so damals halt Weltläden und irgendwann sagt sie zu mir, du Andreas, wieso sind die anderen Geschäfte alle so elegant? Und ich sage, ja, das ist halt so.
Okay, das war das Image der Weltläden.
Das war das Image, genau. Ist, ja. Und das hat mir, die Produkte sind ja total hochwertig. Ja. Also nicht nur Bio, die meisten, und Fairtrade, sondern es sind auch wirklich hochwertige, gute Produkte. Und die gehören auch richtig präsentiert. Also die gehören unserer Meinung, meiner Meinung nach, auch einfach in ein richtiges Ambiente, in schöne, gut gestaltete Shops, in schönen, guten Lagen. Das entspricht der Idee und der Wertigkeit dieser Produkte. Und das wollten wir einfach umsetzen. Ja? Also ein Schick-Etik ist eben dieses Schöne und den ethischen Hintergrund zu verbinden. Also der Name drückt diese beiden Pole aus und das ist wichtig, beides drin zu haben. Wir haben auch so einen Kernsatz, der unsere Botschaft ausdrückt, der heißt, wirklich schöne Dinge sind auch in Würde hergestellt. Also es geht um einen tieferen Sinn von Schönheit. Also wirklich schöne Dinge sind nicht nur oberflächlich schön und hübsch und werden dann vielleicht irgendwo unter schlechten Bedingungen hergestellt, sondern wirklich schöne Dinge müssen auch ordentlich hergestellt sein.
Ganzheitliche Schönheit.
Ganzheitliche, also tiefere Schönheit. Ja,
die Schönheit,
das ist die Philosophie.
Auch der Arbeitsbedingungen oder wie es herkommt. Ja,
genau.
Umwelt etc.
Genau, also Schutz vor den Menschen, von den Menschen, die das herstellen, und von der Umwelt. Also Bio ist Umweltschutz und Fairtrade ist Menschenschutz. Das sind die beiden Themen.
Voll schön. Ja, und ich weiß ja aus unseren Gesprächen auf unseren Bergtouren und habe es auch selbst beobachtet, dass der faire Handel ja ein bisschen unter seinem Erfolg gelitten hat, weil es gab ja zwischenzeitlich, früher hat man nur im Weltladen den fair gehandelten Kaffee und die Schokolade bekommen, und dann hat Zotter angefangen, Bio und fair zu handeln, dann gab es das beim Spar und in Supermärkten kriegt man dann viele Fairtrade-Produkte von Orangensaft bis Kaffee. Das heißt, man braucht jetzt, der Weltladen hat sich irgendwie dann auch ändern müssen, weil das gibt es quasi sehr breit auch in verschiedensten Geschäften, die Produkte mittlerweile, was ja Erfolg ist.
Genau. Also Ziel war eigentlich immer zu sagen, die Weltläden sollen sich selber abschaffen, weil Ziel ist, dass alles Bio und fair ist. Ja?
Das haben wir noch nicht,
ganz geschafft.
Aber es gibt es sogar in Billig-Supermärkten oder im Discounter gibt es
Lidl Fairtrade und so weiter, ja, genau. Oder Hofer hat schon, das ist Aldi. Ein super Erfolg. Ja? Das zeigt nämlich, dass Leute, die günstig einkaufen, auch Bio und faire Produkte einkaufen und sich das leisten können. Das ist ein Riesenerfolg. Und jetzt sage ich etwas, was in der Szene immer sehr schlecht angekommen ist, aber total wichtig ist, wir verkaufen in erster Linie super Produkte. Also in erster Linie musst du Qualität verkaufen. Und für die Personen, die es interessiert und für die es wichtig ist, für die haben wir auch noch sozusagen das Faire und das Bio drinnen. Ja, das ist sozusagen der Zusatznutzen. Aber wir wollen auch alle Leute erreichen, die einfach sagen, ich will einfach nur ein qualitätsvolles, super Produkt haben. Also Preis, Qualität, Leistung passt. Deshalb kaufe ich es. Bier und Fair Zusatznutzen.
Ich smile ein bisschen, weil da merke ich schon wieder, wie ähnlich es ist, genau. Weil auch wir sagen, nachhaltiges Reisen ist jetzt nicht, darf nicht sperrig, unbequem genau. Und mit Zeigefinger daherkommen, sondern auch beim nachhaltigen Reisen, du lernst Produzenten kennen, du bist dann an einem Weingut oder beim Olivenölbauer, das ist ja so ein reiches Erlebnis, wenn genau. Du dann mitkriegst, wie da quasi produziert wird, mit den Menschen am Abend die Produkte genießt und gut isst, das ist ja quasi eine unheimliche Qualität, wenn man so
genau,
heißt.
Genau. Aber auch bei deinen Reisen muss einfach die Reise an sich super organisiert ja, sein. Also die Basics müssen einfach passen.
Die Qualität ja, muss genau. Super sein und der Rest ist Zusatz, beziehungsweise nein, nicht Zusatz, das ist nicht Nachhaltigkeit, ist nicht, was man raufschraubt, sondern das ist die Bedingung.
Ja.
Wenn die Leute nicht ausgenutzt werden und die Guides fair behandelt und bezahlt sind, dann sind sie ja anders drauf und können unsere Gäste besser betreuen.
Genau.
Also es ist eine Grundbedingung quasi.
Ja. Genau, ja. Mhm. Ja, und wir ticken gleich, ja. Also das ist die gleiche Idee dahinter.
Ja, vielleicht, dass wir das alles zusammenfassen und so zum Abschluss noch einmal so wiederholen. Welche Tipps hast denn du, wenn man jetzt unterwegs ist, wenn man reist oder hier bei uns einkauft? Auf was soll man denn schauen beim fairen Einkaufen, beim nachhaltigen Einkaufen, wenn man auf Handwerk, auf Geschichten, auf gute Bedingungen und hohe Qualität Wert legt?
Erstens einmal weniger kaufen und Qualität kaufen. Das gilt
less
jetzt für
is more.
Ja klar, das gilt für uns hier, wie auch auf Reisen. Dann speziell für Reisen, weil wir viel unterwegs waren, natürlich auch viel mit Produkten zu tun haben auf unseren Reisen. Ein ganz wichtiger Tipp ist, nicht selbst unter Druck setzen. Das klingt jetzt komisch, aber ich erkläre es ganz kurz. Wenn ich am letzten Tag draufkomme, ich brauche noch 15 Geschenke für alle meine Angehörigen daheim, dann setze ich mich selbst so unter Druck, dass da eigentlich nichts Gescheites rauskommen kann. Ja? Also das ist selbst unter Druck setzen, wirklich vermeiden. Wenn ich am Anfang der Reise schon weiß, ich will was mitnehmen für meine Liebsten, dann kann ich so nebenher immer schauen, ob ich irgendwo was Tolles finde. Aber nicht am letzten Tag in der letzten Stunde. Das zweite ist, nicht unter Druck setzen lassen, also von findigen Händlern.
Ja, das sind ja psychologisch
ja, klar.
Geschult. Nur heute und nur hier. Ja.
Das, genau, ja. Da sind manche Länder sind da ein bisschen aggressiver, sage ich einmal, im Verkaufen. In manchen Ländern ist es ein bisschen weniger. Und da sind wir halt gewohnt, dass wir fixe Preise haben, aber in Ländern, wo es eine Handelkultur gibt, wo man sich den Preis ausmachen muss, da werden natürlich alle Tricks versucht. Die kennen diese Tricks auch ja auch die Verkäufer und die Händler, wie man sozusagen die Europäer unter Druck setzen kann.
Wobei, da muss ich jetzt ein bisschen reingrätschen. Viele sagen halt so, kommen so, da muss ich handeln und das ist ein Riesenproblem und kriege ich da wohl den besten Preis? Da sage ich immer, seht es als Spiel. Auch das Handeln gehört zur Kultur dazu und wenn man jetzt da 5 Euro mehr zahlt, es geht ja um die Kommunikation, um die Interaktion und es ist auch, die Händler sehen das ja oft als Freude und als Kommunikationsmittel. Man soll es nicht so ernst nehmen quasi.
Genau, das meine ich auch und das verstehe ich auch unter nicht unter Druck setzen lassen. Ja? Also ich muss nicht was kaufen, nur weil ich einen Tee angeboten gekriegt habe oder Zuckerl oder so. Deshalb muss ich jetzt nicht einen 500-Euro-Teppich kaufen. Also das ist ganz klar.
Gleichzeitig, ich was total Schönes sehe, sage ich auch oft meinen Reisegästen, sollte ich nicht bis zum letzten Reisetag warten, sondern wenn ich unterwegs irgendwas sehe, bin beim Handwerksbetrieb, es gefällt mir, dann sollte ich schon zuschlagen, weil wer weiß, also es ist dann so ein Abwägen, nicht unter Druck setzen lassen, aber durchaus, so wie du sagst, nicht alles auf dem letzten Tag. Ich bin ja schon ein bisschen so wie du, ich kaufe nicht so gern ein und dann konzentriere ich das dann auf einen halben Tag, wo ich mich mit Shopping beschäftige und davor und danach brauche ich nicht dran denken. Aber gut, ich bin vielleicht kein gutes Beispiel. Ja, du lachst, ja.
Genau, ja. Ja, und unter Druck setzen, wie du ja gesagt hast, das kann auch sein, dass man jetzt versucht, jetzt das total runterzuhandeln. Das ist, man muss da ein gutes Gespür haben. Irgendwie ein bisschen Handeln ist immer drin. Wie gesagt, das gehört zum Spiel dazu und zur Kommunikation. Aber ob ich jetzt zum Beispiel in Ghana am Strand jetzt für das Bild 15 Euro zahle oder 13 Euro zahle, mein Gott, das ist jetzt wirklich, macht keinen Riesenunterschied.
Und also, ich glaube, es ist auch ein bisschen so, wenn ich sehe, das ist der Produzent, da lebt dahinter die Familie oder ich erahne sie, dann kann man ja durchaus auch irgendwie sagen, okay, zahlt ein paar Euro mehr, weil das ist wirklich, ich erkenne, dass das von dem Menschen da gemacht worden ist.
Genau.
Ja.
Ja, was hätte ich sonst noch an Tipps?
Ich glaube, so vom Einkaufen, das haben wir noch nicht gesagt. Also bei uns ist ja schon so, die lokal verwurzelten Guides führen die Leute dann oft zu lokalen Produzenten. Das ist immer so eine Gratwanderung. Man soll sie jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlen von einem Guide. Im Massentourismus gibt es ja dann richtig so Einkaufsfahrten, wo der Guide Prozente kriegt beim Geschäft. Also so dieses hingeführt werden in einem Geschäft zu einem Produzenten, also immer gesunder Menschenverstand. Und es ist auf der anderen Seite auch eine wunderbare Chance, wenn der Guide dann irgendwo hinten hinführt, wo wirklich was gemacht wird, wo man wirklich an die Quelle kommt. Das erkennt man ja auch, ob das ein Schmäh ist, also ein Trick, eine Verführung oder ob man da wirklich beim Produzenten ist.
Genau, ja. Das kommt natürlich immer auf den Guide drauf an, aber eure Guides kennt ihr ja schon seit Jahren und teilweise Jahrzehnten. Ihr habt da unglaubliche Vertrauensbasis. Mhm. Also wenn ich jetzt als Reiseteilnehmender so einen Guide habe, wo ich weiß, der arbeitet seit Jahrzehnten mit Weltweit Wandern zusammen, dann kann ich dem vertrauen, würde ich mal sagen. Ja. Wenn ich auf einer billigen Einkaufsfahrt bin mit einem Guide, den ich noch nie vorher gesehen habe und der so und so schon unterbezahlt ist, dann wird die Chance groß sein, dass der irgendeine Provision kriegt, wenn er einen irgendwo hinlässt.
Da gibt es ja leider so Beispiele von Türkei, 300 Euro mit Flug und das Geld wird mit Teppich und sonstigen Waren gemacht, wo quasi die mit einem Verlust in die Reise reingehen und das Geld wird dann quasi durchs Einkaufen der Gäste. Das sind die Negativbeispiele. Wobei man dazu sagen muss, auch bei uns ist so, ein Stadtführer, der immer wieder in das gleiche Geschäft geht, kriegt wahrscheinlich dann nachher einen Teil geschenkt oder gratis oder das kann man nie verhindern. Wir arbeiten da sehr dagegen, aber jeder Gast soll halt auch ein bisschen gesunden Menschenverstand. Also es ist eine großartige Chance, wenn man jemanden hat, der Empfehlungen ausspricht. Man soll aber immer quasi auch sich auf sein Gespür und aufs Augen, also der Konsument ist schon auch selbstverantwortlich und hat eben, wie wir gesagt haben, eine große Macht, indem man was Gutes kauft und mit einer guten Qualität.
Genau.
Lass uns noch da nachdenken. Ich glaube, wir haben unsere Tipps erzählt. Vielleicht tun wir es noch einmal gemeinsam zusammenfassen. Bei authentischem Handwerk geht es ja um wirklich ein Weltkulturerbe. Wenn eine Handwerkstradition einmal unterbrochen ist, dann ist sie oft verloren. Jedes Stück, das man kauft, das wirklich authentisch ist, erzählt eine Geschichte und schafft auch eine Verbindung zwischen den Kulturen. Man hat da ziemliche Macht, also beim nachhaltigen Tourismus habe ich die Zahlen, dass da wirklich bis zu 8 Arbeitsplätze entstehen, nur durch einen Reisegast, nämlich auch gute Arbeitskräfte und Arbeitsplätze auf Augenhöhe. Also man hat schon wirtschaftliche Macht als Kunde, indem man nachhaltige Produkte und authentisches Handwerk und nachhaltige Reisen bevorzugt. Qualität und Wertschätzung schafft einfach auch eine bessere Welt, wenn man die Geschichte hinter einem Produkt hat, wenn man quasi sieht, wo es produziert wird. Also man kann wirklich Geschichten und Lebensqualität ändern. Fällt dir noch irgendwas ein?
Ja, ich möchte zum Abschluss noch sagen, dass es einfach wichtig ist, Menschen zu unterstützen. Also jetzt nicht nur in der Nachbarschaft und nebenan, wo man die Leute sehen, wie sie leben und arbeiten, sondern auch wirklich weltweit. Ja? Also die Erde ist so klein geworden mit den Möglichkeiten zu reisen. Mhm. Es ist einfach nicht wurscht, wie die Person in Ghana oder in Vietnam oder in Äthiopien lebt und arbeitet. Mhm. Also nur weil die Person weit weg ist, wird die Ungerechtigkeit nicht weniger. Und deshalb ist so wichtig zu schauen, wo wir einfach unser Geld, unsere Aufmerksamkeit investieren, was wir damit tun und auch anrichten und auch Positives bewirken können. Das ist für mich so das Fazit aus der ganzen Geschichte und aus dem, was wir beide tun, Christian.
Ich glaube, da mag ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Das war ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals, Andreas, für dein Dasein und für diesen Austausch.
Danke dir, Christian, für die Einladung.
Ja, danke. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch dir Dankeschön für dein Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich irrsinnig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und auch diesen Podcast gerne teilst. Wir möchten ja die Community größer werden, möchten, dass mehr Leute auf unsere Serie von dem Podcast aufmerksam werden. Wenn du selbst fair gehandelte und ethisch und authentische Produkte entdecken möchtest, dann empfehle ich dir noch einmal den Chic Ethik Shop von Andreas und Helene. Natürlich in Graz, am besten am Dummelplatz, in diesem wunderschönen Geschäft, aber auch auf ihrer Webseite unter www.chic-ethik.at zu entdecken. Ich werde es noch in den Shownotes verlinken, damit ihr das auch richtig schreiben könnt. Und wenn ihr weitere Infos über unsere Reisen, zusätzliche Infos zum Wandern, auch mein E-Book entdecken wollt, dann kommt einfach auf unsere Webseite weltweitwandern.com. Ich freue mich auch über dein Feedback in den Kommentaren bei diesem Podcast oder einfach über E-Mail unter podcast@weltweitwandern.com. Und dann freue ich mich, wenn du wieder vorbeikommst bei unserer nächsten Folge von Weltweit Wandern, deinem Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Dankeschön fürs Zuhören, dein Christian Lade.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.